Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Mardi. Wenn man ein Ranking der beliebtesten Heiligen machen würde, dann würde es sicher unser Apostel Paulus unter die Top 5 schaffen. Und sind wir ehrlich, obschon er eine solch hohe Popularität genießt, haben Sie schon einmal zu ihm gebetet, so wie zum Beispiel zum Heiligen Antonius, wenn Sie wieder etwas verlegt haben? Der aus Tarsus stammende Theologe habe mit seinen im Neuen Testament überlieferten Lehren ein Menschheitserbe hinterlassen. Das war die Begründung des ausgerufenen Paulusjahres 2008 von Papst Benedikt XVI. Wer war der Apostel Paulus, der unseren Glauben in der katholischen Kirche prägt? Wie kann es sein, dass Paulus das Bewusstsein hatte, Apostel zu sein, obschon er Christus nicht kannte, so wie die 12 Apostel? Was können wir von ihm lernen? Unser Gast, Pater Paul Zahner, wird mit uns heute über den heiligen Paulus nachdenken und seiner Lebensschnur nachgehen, weil Paulus mit uns reden möchte, so wie es Papst Benedikt bei seiner Eröffnungsrede des Paulusjahres gesagt hat. Und so begrüße ich Sie, lieber Pater Paul, ganz herzlich und wir freuen uns auf den Apostel Paulus. Guten Tag, Pater Paul.
Guten Tag.
Lieber Pater Paul, wurden Sie auf den Namen Paul getauft oder haben Sie den Namen Paul beim Eintritt in das Kloster gewählt?
Ja, ich wurde selber auf den Namen Paul getauft und habe den dann beibehalten als Franziskaner, weil das ja ein besonderer Heiliger eigentlich ist. Und da war mir der Name sehr angenehm dann auch als Franziskaner.
Sehr schön. Ja, lieber Pater Paul, nun sind wir gespannt auf Ihre Gedanken zu Ihrem Namenspatron.
Ja, ich möchte beginnen ein wenig mit einem Blick auf das Leben des heiligen Paulus, von dem wir einiges ja wissen. Man sagt, dass Paulus irgendwann vor dem Jahr 10 in Tarsus in Kilikien geboren ist. Kilikien ist eine Ortschaft im Süden der Türkei heute, ist im Süden der Türkei gelegen. Und da wurde er geboren als ein griechisch gebildeter Jude. Also er war ein Jude von Geburt auf schon und hat dann eine griechische Bildung zusätzlich mitbekommen. Das war sozusagen die höchste Bildung, die es damals gegeben hat. Und er hat diese ganze Bildung auch mitbekommen von der Familie her und von seiner Ausbildung her. Im Judentum hat er sich dann so entwickelt, dass er sich den Philistern angeschlossen hat, dieser strengen Richtung des Judentums, die sozusagen geschaut haben, wer wo steht und die versucht haben, eine klare, eine einseitige, haben wir heute oft den Eindruck, Klarheit sozusagen hervorzubringen und eine klare Ausrichtung des Judentums auch zu entwickeln. Sie waren sozusagen ein Teil eines Konfliktes auch innerhalb des Judentums, wo verschiedene Zweige gegeneinander gekämpft haben. Er hat auch, und das ist das Besondere dann, das römische Bürgerrecht gehabt. Das heißt, er musste nach römischem Recht sozusagen verurteilt werden oder das römische Recht galt für ihn und das war damals ja das höchste und wichtigste Recht, das es überhaupt gegeben hat. Er hat sich dann so entwickelt, dass er zu einem Feind der Christen geworden ist. Wir hören beim Tod von Stephanus, dass Paulus da dabei war und einverstanden war, dass Stephanus getötet wird, weil er eben Christ ist und sich vom Judentum sozusagen als Christ entfernt hat. Er wurde so zu einem Verfolger der Christen, hat versucht, das Christentum auszurotten, weil es eben für ihn eine Verfälschung des jüdischen Glaubens gewesen ist und das wollte er nicht mehr haben. Er zog also durch verschiedene Länder, verschiedene Gebiete und bekämpfte da die Christen, versuchte die aufspüren zu können, sie mit Argumenten sozusagen zu widerlegen und ihnen zu zeigen, wo sie falsch sind. Und das konnte auch dazu führen, dass Christen dann durch Paulus, durch den Einfluss von Paulus umgebracht worden sind. Das Besondere in seinem Leben war dann die Bekehrung vor Damaskus. Die war eigentlich eine völlige Umdrehung seines bisherigen Seins. Also bisher war er überzeugt, Christus ist ein Verräter, er verfälscht alles, ich bekämpfe ihn mit aller Kraft meines Lebens. Und vor Damaskus ist ihm Gott, der Heilige Geist, erschienen und hat ihn gefragt, warum verfolgst du mich? Also Christus und die Kirche, die Gläubigen sind eigentlich eins. Und wenn ein Mensch Christen verfolgt, verfolgt er letztlich auch Jesus. Und Jesus begegnet ihm so sehr, dass er vom Pferd gerissen wird, blind wird und dann suchen muss, was er jetzt tun soll. Er wird dann in einer Vision hingeführt zu einem Mann, der ihn aufnimmt und der ihm zeigt, was jetzt zu tun ist. Und er beginnt dann gleich, das Evangelium selber zu verkünden. Also innerhalb von ein paar Tagen praktisch beginnt er dann, das Evangelium zu verkünden. Er dreht sich also völlig um. Er ist nicht mehr Verfolger der Christen, sondern Verkünder des Evangeliums Jesu. In seinem eigenen Leben stellen wir auch fest, dass er ein eheloses Leben geführt hat. Er war nicht verheiratet, sondern hat sich eigentlich ganz auf den Glauben konzentriert, was im Judentum ganz selten der Fall war. Da gab es keine Tradition eines ehelosen Lebens, sondern normalerweise haben alle wichtigeren Leute des Judentums geheiratet, um wirklich Kindern so das Leben zu schenken. Das gehört zur Grundlage, könnte man sagen, des Judentums dazu. Bekannt werden dann die Missionsreisen des heiligen Paulus. Er macht sicher drei große Missionsreisen, die im Bereich der heutigen Türkei und Griechenland stattfindet. Er geht von einem Ort zum anderen und versucht dann den Menschen auch weiterzugeben, wo sie gerade stehen. Das geschieht vor allem, so lesen wir das in der Bibel, in der Heiligen Schrift, auch durch Briefe, die er aus der Ferne an die Gemeinden sendet, um den Gemeinden zu sagen, das und das ist jetzt besonders wichtig. Ich kann leider jetzt gerade nicht bei euch sein, möchte aber im Brief euch mitgeben, was besonders wichtig ist. Und diese Briefe von Paulus sind dann zu einem Teil der Heiligen Schrift, zu einem Teil des Neuen Testamentes geworden für uns, diese Missionsbriefe in gewissem Sinne oder Briefe an verstreute Gemeinden, die er selber oft gegründet oder zumindest besucht hat. Er wird dann als römischer Bürger angefeindet und immer mehr in die Enge getrieben. Er wird selber verfolgt, was bei ihm ja das Besondere ist. Zuerst verfolgt er die Christen und dann wird er als Christ selber auch verfolgt. Das gehört offensichtlich zum Christentum auch dazu, dass es Verfolgungen und unangenehme Dinge gibt. Er wird so sehr verfolgt, dass die jüdische Leitung, die jüdische Führung, die religiöse Führung ihn umbringen möchte, ihn darum ausliefert der römischen Regierung, damit er umgebracht wird. Paulus aber sagt dann sehr deutlich vor diesem Prozess, dass er selber ein römischer Bürger ist und aus diesem Grunde darf er gar nicht gekreuzigt werden. Also die Kreuzigung war ausdrücklich verboten für römische Bürger, weil es so ein brutaler Tod gewesen ist, durften die nicht gekreuzigt werden und sie durften direkt sozusagen in Rom beim Kaiser darum bitten, dass sie freigelassen werden oder dass sie in diesem Prozess vor dem Kaiser dann sozusagen ihre Freiheit gewinnen. Aus diesem Grunde muss Paulus dann begleitet von römischen Soldaten nach Rom reisen und in Rom wird sozusagen der Prozess gegen ihn dann schlussendlich geführt. Er hat also auch die direkte Begegnung dann mit der noch sehr kleinen Kirche in Rom, die damals da gewesen ist, und das war für ihn sozusagen das Zentrum seines Lebens, diese Begegnung mit der römischen Kirche schlussendlich. Er wird dann zum Tod verurteilt und stirbt möglicherweise im Jahre 64, so nimmt man oft an, ist aber auch nicht ganz sicher, in welchem Jahr das war, durch das Schwert, vielleicht unter Kaiser Nero, wenn das Jahr 64 stimmen könnte. Nach der neueren Forschung ist das Grab von Paulus unter der Kirche von St. Paulus bei den Mauern in Rom. Man hat dieses Grab eigens im Paulusjahr ausgegraben und festgestellt, dass die Knochen, die darin sind, aus dieser Zeit stammen und die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass das wirklich das Paulusgrab ist, auf dem die Kirche bzw. der Altar der Kirche gebaut worden ist. Also man feiert sozusagen über dem Grab des heiligen Apostels Paulus die Eucharistie zu seiner Ehre und auch mit seinem Gebet und mit seiner Unterstützung. Besonders ist, dass Paulus sich Apostel nennt, obwohl er nicht zu den 12 Aposteln dazugehört. Er ist erst später dazugekommen, also erst nach dem Tod Jesu, erst nach der Gründung der Kirche kommt er dazu. Aber er fühlt sich so sehr von Christus gerufen, dass er sich selber Apostel nennt, dass er den Eindruck hat, ich habe einen solch großen Einfluss, dass ich als Apostel der Kirche dienen will. Und er gewinnt so zu seiner Lebzeit schon, aber noch mehr dann nach seinem Tode in der Kirche einen großen Einfluss, sodass die beiden Petrus und Paulus am 29. Juni gemeinsam gefeiert werden, sind zwei verschiedene Elemente der Kirche. Petrus kommt vom Judentum her, ist eigentlich die jüdische Kirche, aus der sich das Christentum entwickelt hat. Und Paulus kommt mehr vom Heidentum her, von der Verkündigung des Evangeliums gegenüber allen Völkern. Und die beiden bekommen dann einen solch großen Einfluss, jetzt vor allem auf die Kirche des Westens, also die römische Kirche, dass sie die zwei Hauptpatrone der Kirche geworden sind im römischen Umfeld. Andere Kirchen, die Ostkirchen, verehren zum Beispiel den heiligen Andreas ganz besonders. Also können andere Kirchen auch andere Apostel sozusagen auf besondere Weise verehren. Aber in der lateinischen Kirche, in der römisch-katholischen Kirche, werden Petrus und Paulus als die Apostelfürsten am 29. Juni in einem Hochfest ganz eigens verehrt. Wir wollen eine kleine Musikpause machen und ich werde dann ansetzen, vor allem beim Brief an die Galater, den der heilige Paulus verfasst und geschrieben hat.
Pater Paul Zahner vom Franziskanerkloster in Nevels spricht heute zum Thema Paulus will mit uns reden. Und wir haben in der Musik eine Passage des Paulus-Oratoriums von Mendelssohn gehört. Nun sind wir gespannt auf die weiteren Gedanken zum Apostel Paulus von Pater Paul Zahner.
Ich möchte jetzt also ein wenig mit dem Galaterbrief schauen auf das, was Paulus sagt. Der Galaterbrief nimmt man heute an, das wäre noch ein eigenes Thema, welche Briefe wirklich von Paulus sind und welche nicht. Der Galaterbrief nimmt man an, dass der von Paulus verfasst worden ist und nicht von seinen späteren Schülern. Im Galaterbrief beschreibt er sehr deutlich, was jetzt eigentlich wichtig ist. Er beschreibt sozusagen das Zentrum seines christlichen Glaubens. Und ich möchte beginnen mit einem Text, den ich dann erklären werde, aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefes, die Verse 13 bis 24. Ihr habt doch von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Im Judentum machte ich größere Fortschritte als die meisten Altersgenossen in meinem Volk. Und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Als es aber Gott gefiel, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkünde, da zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. 3 Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, siehe, bei Gott, ich lüge nicht. Danach ging ich in das Gebiet von Syrien und Kilikien. Den Gemeinden Christi in Judäa aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündet jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie lobten Gott um meinetwillen. Also eine Grundaussage von Paulus über seinen Weg, über seine Berufung, dass er Apostel wird. Eine Grundaussage, die beginnt mit der Verfolgung der Kirche. Er verfolgt die Kirche mit all seinen Kräften und versucht sozusagen, die Überlieferungen der Väter ins Zentrum zu stellen. Also im Judentum sozusagen die alte Tradition ganz ins Zentrum zu stellen und sich nicht auf Neues einzulassen. Die Deutung Jesu ist letztlich eine grundlegende Reform des Judentums und die Kirche entfernt sich dann immer stärker von gewissen Grundlagen des Judentums und er versucht sozusagen das Judentum wieder zur eigenen Tradition zurückzuführen. Er wird dann aber berufen, auserwählt, er kehrt um, er bekehrt sich, als Christus selber sich ihm zeigt. Und er beginnt als Apostel das Evangelium zu verkünden, an dem Ort, wo er gerade ist. Zuerst also in Damaskus, wo diese Stadt hat dann neu begonnen, hat Christus mit ihm neu begonnen. Und da beginnt er das christliche Leben und sofort verkündet er das Evangelium und verkündet es dann bald unter den Völkern. Also nicht nur im jüdischen Volk, sondern unter möglichst allen Völkern. Er wird dann erst 3 Jahre später nach Jerusalem hinaufgehen Also er möchte eigentlich das Zentrum des Christentums dann kennenlernen und das ist in dieser Zeit Jerusalem und er trifft dort Kephas, mit dem er 15 Tage verbringen kann. Also Petrus und Paulus verbringen sozusagen 15 Tage miteinander und leben miteinander den Glauben, reden über den Glauben, zeigen einander, wie sie den Glauben zu leben versuchen. Es war allerdings nicht immer einfach, denn sie waren nicht immer gleicher Meinung. Und Paulus muss ein wenig ein heftiges Gemüt gewesen sein. Er sagt dann, er hätte Petrus gegenüber ihm ins Angesicht widerstanden. Also in der Frage, ob jetzt Heiden aufgenommen werden können in die Kirche oder nicht, ob man etwas essen darf, was Heiden zubereiten, wo das Judentum ursprünglich sehr distanziert ist bis sehr ablehnend. Und Petrus ist auch dieser Meinung, möglichst einen Abstand zu nehmen, damit man nichts Unreines zu sich nehmen muss. Also eine unreine Speise, die ich esse, zum Beispiel Schweinefleisch, wo Paulus dann deutlich zeigt, dass das nicht das Zentrum des Evangeliums ist, sondern das Wesentliche des Evangeliums ist etwas ganz anderes und man soll diese jüdischen Gesetze sozusagen loslassen. Das führt dann zum ersten Apostelkonzil, zum ersten Konzil der Kirche, wo die Kirche sich trifft, um über diese Speisevorschriften oder über diese jüdischen Vorschriften zu bestimmen. Und sie findet dann eine Kompromisslösung sozusagen, indem man das und das tun darf, aber das und das auch nicht tun soll. Also ich möchte jetzt nicht auf diesen Punkt genau reingehen. Wichtig ist also einfach, Petrus und Paulus kennen sich, lernen sich kennen, sind aber nicht immer gleicher Meinung und ringen dann auch miteinander. Er geht dann weiter und verkündet das Evangelium an anderen Orten. Wir können so feststellen, ich habe das schon gesagt, dass Paulus sozusagen eine Brücke ist zwischen Juden und Heiden, dass er sozusagen die Brücke schlägt, dass nicht die Heiden außerhalb des richtigen Glaubens sind, sondern die richtigen Heiden werden im Verlaufe der Jahrhunderte dann für uns Christen diejenigen, die nicht an Christus glauben. Für die Juden sind die Heiden aber diejenigen, die sich nicht an das jüdische Gesetz halten. Und die dürfen sozusagen nicht Anteil am Glauben haben. Das ist dann eine grundlegende Änderung. Ich möchte ein paar Gedanken jetzt aufnehmen, was das Apostelkonzil genauer betrifft, beziehungsweise eigentlich nur über den Auftrag, den Paulus bekommt, zu den Heiden zu gehen. Wir lesen das im Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich möchte die wiederum gerne vorlesen und dann auch kommentieren. 14 Tage später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas. Ich nahm auch Titus mit. Ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Völkern verkünde. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht ins Leere laufe oder gelaufen bin. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn was die falschen Brüder betrifft, jene Eindringlinge, die sich eingeschlichen hatten, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, auszuspähen und uns zu verklagen, so haben wir uns ihnen keinen Augenblick unterworfen und ihnen nicht nachgegeben, damit euch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibe. Aber auch von denen, die Ansehen genießen, was sie früher waren, kümmert mich nicht, Gott schaut nicht auf die Person. Auch von den Angesehenen wurde mir nichts auferlegt. Im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus für die Beschnittenen. Den Gott, der Petrus die Kraft zum Aposteldienst unter den Beschnittenen gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter den Völkern. Und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als die Säulen Ansehen genießen, mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen. Nur sollten wir an die Armen denken, und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Also wir hören von diesem Konflikt in der Kirche, ist jetzt die Beschneidung die Grundlage des Glaubens, an die sich alle halten müssen, oder ist das nicht die Grundlage, an die man sich nicht unbedingt halten muss? Die Juden haben sich daran gehalten, auch wenn sie Christen geworden sind, aber die nicht jüdisch Gläubigen haben sich nicht daran gehalten, weil das Evangelium etwas anderes besagt, als der Bund sozusagen in der Beschneidung liegt. Und das war der Konflikt in der Kirche. Man wollte eigentlich, dass alle beschnitten werden. Paulus aber war der Überzeugung, das ist nicht nötig, das ist nicht der christliche Glaube, wir wollen das nicht nachvollziehen. Und darum kommt er nach Jerusalem und redet mit den Aposteln bzw. mit allen, die dann das Christentum in Jerusalem vertreten. Und das ist sozusagen ein Konzil. Es ist ein Problem aufgetaucht für die frühe Kirche und miteinander bespricht man das Problem und regelt das Problem dann schlussendlich in einer gemeinsamen Überzeugung. Und man hat dann entdeckt, das ist im Vers 7 deutlich gesagt, dass Paulus das Evangelium für die Unbeschnittenen bekommen hat, während Petrus das Evangelium für die Beschnittenen bekommen hat. Die Beschneidung ist also nicht mehr das Gemeinsame, was im Judentum deutlich das Gemeinsame ist, sondern im Christentum kann es möglich sein, dass ich in der Beschneidung dem Gesetz folge, oder es muss nicht möglich sein, ich kann das auch nicht tun. Und darum ist niemand gezwungen, sozusagen die Beschneidung anzunehmen. Es wird dann auch andere Regelungen geben bei diesem Apostelkonzil in Jerusalem. Eine interessante Regelung ist, dass die griechisch geprägten Christen, also vom griechischen Kulturraum geprägten Christen, besonders an die Armen denken sollen. Also sie sollen sozusagen mit ihrem Geld, mit ihren Spenden die Armen unterstützen, was sie dann auch sehr eifrig tun. Also das ist ein Zeichen der Einheit, dass die Armen wirklich eifrig unterstützt werden können. So wollen wir nochmals eine Musikpause machen, damit ich nachher noch etwas versuchen kann, die Grunderfahrung des Paulus etwas entwickeln zu können.
Wir haben eine weitere Passage aus dem Paulus-Oratorium von Mendelssohn gehört. Die heutige Sendung steht unter dem Titel »Paulus will mit uns reden«. Pater Paul Zahner denkt mit uns im zweiten Teil über den Apostel Paulus nach. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn. Lieber Pater Paul, wie in der Anmoderation erwähnt, sind wir ehrlich, rufen wir den Apostel Paulus für unsere persönlichen Anliegen an.
Ja, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich lieber Heilige wie den heiligen Antonius von Padua, wo man sagt, er bewirkt dann gleich Wunder. Und bei Paulus sagt man wahrscheinlich nicht gerade, er bewirkt Wunder, sondern er erlebt selber Wunder. Und das ist natürlich dann etwas schwieriger, wenn ich zum heiligen Paulus bete, der selber Wunder erlebt, dann muss ich ja was beten, dass auch ich für mich selber ein Wunder der Umkehr erleben kann. Und das ist dann etwas schwieriger, als dass ich nur bete, damit der heilige Antonius ein Wunder vollbringt, sozusagen. Also es ist eigentlich das Wunder der Wandlung meines eigenen Lebens, das ich in Paulus besonders sehe. Und das ist nicht für uns nicht das einfachste aller Wunder.
Pater Paul, der Apostel Paulus schrieb sehr viele Briefe. Ich glaube, er hatte einen speziellen Schreibstil. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, es ist sicher sehr unterschiedlich, die Briefe. Der komplizierteste ist wahrscheinlich der Römerbrief, wo man sich schon fragen kann, ob die Römer das verstanden haben, was er geschrieben hat. Also man muss dann ziemlich meditieren und sich damit auseinandersetzen. Also es ist mehr ein theoretischer Brief. Einfacher sind dann die Briefe, die er schreibt in direkten Problemfeldern, zum Beispiel der kleine Brief an Philemon, also über einen Sklaven, ein Brief, der geschrieben wird, der kommt direkt aus dem Leben heraus. Also die einfacheren Briefe mit den Geschichten sind für uns viel einfacher als die komplizierteren theologischen Briefe, die wichtig sind, aber nicht immer leicht verständlich sind.
Lieber Pater Paul, der Apostel Paulus hat mit der Verkündigung des Evangeliums in Damaskus begonnen. Er kannte Jesus persönlich nicht wie die anderen Apostel. Wie ist es ihm dann gelungen, trotzdem bei seiner Evangelisierung auf positive Resonanz zu stoßen? Ist das zurückzuführen auf die Zeit, die er mit Kephas verbracht hatte?
Er hat Jesus nicht gekannt, ist ihm nicht begegnet, sondern ist erst nachher zum Glauben gekommen. Aber er ist Jesus in dem Moment vor Damaskus begegnet. Ich glaube, das war das Wichtigste. Es war eine persönliche Jesus-Begegnung, die er gemacht hat. Und das war für ihn eigentlich der Fels. Und dass er dann mit Kephas und später mit anderen Aposteln, Christen gesprochen hat, das war mehr die Klärung, ja, ist mein Glaube jetzt wirklich der christliche Glaube? Haben wir den gleichen Glauben? Aber eigentlich wusste er innerlich, das ist Christus, er hat sich mir so und so gezeigt und das ist eigentlich meine Berufung. Das war eine innere Überzeugung und nicht eine äußere Begegnung mit Christus, aber auch nicht eine äußere Begegnung nur mit der Kirche, sondern er fand innerlich in der Begegnung mit Jesus zum Glauben. Das war das Zentrum dann seines Lebens, im Leben als Christ.
Oft hört man, dass der Apostel Paulus ein Frauenfeind war. Wie interpretieren Sie diese Aussage, lieber Pater Paul?
Ja, er kommt sicher von traditionellen Vorstellungen her. Die legt er nicht alle ab. In wesentlichen Fragen legt er sie ab, aber nicht in allen Fragen. Und gewisse Dinge sind für ihn klar. Es ist so, wie es ist, oder? Da gibt es gar keine Änderung und da kann man nichts verändern. Und was die Stellung der Frau betrifft, geht er von der Stellung aus, die die Gesellschaft damals gehabt hat und sagt, das ist so eigentlich richtig. Und wir heute können das dann als frauenfeindlich empfinden, wenn er sagt, dass eine Frau nicht predigen soll, das Evangelium nicht verkünden soll, etc. Aber das sagt er aus seinem Umfeld heraus eigentlich. Also nicht einfach aus Überzeugung, es muss so sein, sondern das wird damals, ist das ganz Normale. Also dass die Frau sozusagen dem Mann unterstellt ist in gewissem Sinne. Und unsere heutige Zeit sieht das etwas anders und muss dann ins Gespräch, in den Dialog mit Paulus oder mit seiner Theorie kommen, um dann wirklich eine sinnvolle Sicht auf die Frau entwickeln zu können. Also das Gespräch sozusagen mit den Texten von Paulus, gerade bezüglich der Frauenfrage, ist eigentlich ganz wesentlich.
Lieber Pater Paul, inwiefern hat der Apostel Paulus die katholische Kirche geprägt, so wie zum Beispiel die Opferthematik?
Er hat sicher vieles auch vom Judentum übernommen und das ist auch das Wesen des Christentums, dass man ein gutes Verständnis des Judentums auch hat. Also, und das ist eigentlich wichtig. Also er hat klar gesagt, das und das übernehmen wir, aber einiges wurde verwandelt durch den christlichen Glauben und das können wir nicht einfach übernehmen. Also er bezeugt sozusagen die Tradition des Judentums weiterhin, sagt aber bei wesentlichen Fragen, nein, also das muss man anders sehen. Erlöst sind wir durch die Liebeshingabe Christi am Kreuz und nicht durch irgendein Opfer, das wir darbringen können, wie das Judentum das normalerweise gemacht hat, sondern das einzige Opfer ist eigentlich das liebende Opfer Christi für uns.
Lieber Pater Paul, die heutige Sendung steht unter dem Titel »Paulus will mit uns reden«. Wie spricht er zu Ihnen? Er ist Ihnen sicherlich sehr nahe, weil er Ihr Namenspatron ist.
Ja, also ich höre dann immer wieder von Paulus sozusagen, wenn ich mich mit ihm auseinandersetze, die Herausforderung, mit allen Kräften das Evangelium zu verkünden und sich da ganz und gar einzusetzen. Also Paulus ist nicht eine Person, wo man nachher gut schlafen kann, wenn man ihn studiert hat, sondern eine Person, wo man aktiver das Evangelium den Menschen weitergeben soll und sozusagen er treibt einem an dazu. Also man darf da nicht faul bleiben, sondern muss wieder neu entdecken, nein, ich muss das Evangelium auch den Menschen weitergeben können und das ist eigentlich notwendig, dass ich das tue. Also das ist für mich so die dauernde Herausforderung durch Paulus. Also ich kann nicht besser schlafen, wenn ich mich mit ihm auseinandersetze.
Nun sind wir gespannt auf die weiteren Gedanken zum Apostel Paulus.
Wir haben gehört, dass Paulus zur strengen Richtung des Judentums gehört hat und er ist dann im Christentum sozusagen in eine völlig neue Glaubenserfahrung hineingekommen, wird dann aber mit seinen eigenen Strengheiten jetzt in seiner neuen Glaubenserfahrung als Christ wieder konfrontiert. Und er muss das eigentlich klären, was er früher selber vertreten hat. Er muss das, die Dinge relativieren. Und er sagt dann sehr deutlich, dass das Gesetz nicht das Zentrum ist des Glaubens, des jüdischen Glaubens und dann des christlichen Glaubens, sondern letztlich ist die Freiheit des Glaubens das Zentrum. Wir leben also aus einer Freiheit heraus, nicht aus einer Gebundenheit an ein Gesetz. Und das entwickelt er vor allem im 5. Kapitel des Galaterbriefes, das ich wiederum gerne vorlesen möchte, um dann auch diesen Teil zu kommentieren. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Denn wir erwarten im Geist aus dem Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr liefet gut. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Was man auch gesagt hat, um euch zu überreden, es kommt nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich vertraue auf euch im Herrn, dass ihr nichts anderes denken werdet. Wer euch verwirrt, wird das Urteil zu tragen haben, wer es auch sei. Ich aber, Brüder und Schwestern, wenn ich noch die Beschneidung verkündete, warum werde ich dann verfolgt? Damit wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Diese Leute, die Unruhe bei euch stiften, sollen sich doch gleich entmannen lassen. Also hier bringt Paulus das ganze Problem auf den Grund. Er merkt und er weiß es selber von seinem eigenen früheren jüdischen Glauben her, dass die Beschneidung sozusagen das Zentrum des jüdischen Glaubens ist. Wenn ich beschnitten bin, dann bin ich gerettet, werde hineingenommen in das Gerettetsein und muss dann sozusagen der Beschneidung vertrauen. Paulus aber sagt, das heißt noch nicht Christ sein. Man darf sich zwar beschneiden lassen, und das kann etwas sein, was einem Menschen naheliegend ist, nahestehend ist, aber man muss versuchen, das nicht in das Zentrum seines Glaubens zu stellen, denn das Zentrum, so sagt er im Text, ist letztlich das Ärgernis des Kreuzes. Also die Erlösung geschieht nicht durch das Gesetz der Beschneidung, sondern sie geschieht durch die Hingabe des Lebens Jesu am Kreuz. Und diese Hingabe ist ein Ärgernis, also nicht leicht anzunehmen, aber sie ist eigentlich das Zentrum von allem. Der Glaube ist also das, was durch die Liebe wirken will, die Christus uns geschenkt hat. Und das Innerste meines Glaubens muss das Leben Christi, die Lebenshingabe Christi sein, damit ich den christlichen Glauben wirklich gut leben kann. Es ist also letztlich die Freiheit, die das Zentrum des Lebens mit Christus ist. Und ich glaube, das ist für uns auch heute die Herausforderung, wir sollen in der Freiheit Christi leben. Also nicht einfach nach dem Gesetz leben, damit wir alles genau richtig machen, sondern die Erlösung geschieht nicht durch das Gesetz, sondern durch die Überwindung des Gesetzes in der Liebe Jesu sind wir erlöst und dieser Überwindung sollen wir eigentlich folgen. Wir sollen also dem folgen, was Christus wirklich getan hat. Und das ist für Paulus das Wesentliche. Er macht dann auch die besondere Aussage in Galater Kapitel 6, 17, dass er selber die Zeichen Jesu an seinem Leibe trägt. Er schreibt, in Zukunft soll mir niemand mehr solche Schwierigkeiten bereiten, denn ich trage die Leidenszeichen Jesu an meinem Leib. Leute gegeben, die gedacht haben, dass Paulus sozusagen die Stigmata Jesu an seinem Leibe trägt, wie das später Franziskus getan hat. Aber hier meint er wohl, das wird an anderen Stellen deutlich, es sind die Leidenszeichen, dass er gegeißelt worden ist, weil er das Gesetz gebrochen hätte, das jüdische Gesetz, dass er sozusagen auf dem Meer getrieben hat, weil das Schiff untergegangen ist, dass er von Schlangen angegriffen wurde, etc., etc., etc. Also das Leiden, das er erlitt auf seiner Missionstätigkeit, das sind letztlich die Leidenszeichen Jesu, die er jetzt in seinem Alltag deutlich erleben kann. Und das ist sozusagen die Freiheit, die Paulus erlebt. Er ist frei, diese Leidenszeichen auch als Zeichen Jesu anzunehmen und so von Jesus im eigenen Leiden auch berührt zu werden. Und das ist eigentlich eine Grundaussage über das Christentum, die Paulus ganz besonders macht. Ich möchte jetzt abschließend noch ein paar Gedanken aufnehmen zum Einfluss von Paulus auf die Kirche überhaupt. Wir stellen fest, dass vor allem die Reformation, die reformierte Tradition, Paulus sehr stark ins Zentrum gestellt hat. Die katholische Tradition hat stärker Petrus ins Zentrum gestellt, der Fels der Kirche. Die reformierte Tradition hat stärker Paulus ins Zentrum gestellt, der von der Freiheit des Evangeliums spricht. Und aus diesem Grunde gibt es nicht wenige reformierte Pauluskirchen, also wo Paulus sozusagen als zentrale Gestalt des Christentums gesehen wird. Es gibt auch in der katholischen Kirche, Pauluskirchen, aber nicht sehr viele. Also er ist nicht so sehr verbreitet als Patron für Kirchen, sondern mehr als Namenspatron. Also Paul ist bis heute ein beliebter Name geblieben, der es je nach Region öfters oder weniger oft gibt. Interessant ist, dass in neuerer Zeit Papst Benedikt XVI. 2008, 2009 ein Paulusjahr ausgerufen hat. Also es war sozusagen etwa die 2000-Jahr-Feier der Geburt des heiligen Paulus. Man weiß nicht ganz genau, wann er geboren ist, also man hat ungefähr dann diese Zeit ausgewählt über Papst Benedikt und hat versucht dann, dass diese christliche Tradition um Paulus wieder neu werden zu lassen. Und da habe ich selber zum Beispiel wieder neu bemerkt, dass die meisten zweiten Lesungen, der Sonntagslesungen aus den Paulusbriefen sind. Und dass man da eigentlich auch besonders drauf schauen kann. Man könnte eigentlich mit diesen Lesungen auch die Sichtweise von Paulus darlegen und genauer anschauen. Also es ist eigentlich wichtig, dass Paulus in den Lesungen sozusagen einen sehr starken Einfluss auf die Kirche hat. Und man hat dann auch eigene Gebete formuliert zu Paulus und das Paulusjahr vor allem in der Kirche des heiligen Paulus außerhalb der Mauern von Rom ganz besonders gepflegt und Paulus so wieder ins Zentrum sozusagen der Kirche stellen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder merken, Paulus hat ein eigenes Charisma im Verlauf der Kirche gehabt. Er hat die Heidenmission vor allem gefördert und in dem Sinn sind wir Schweizer ja sozusagen auch die Heiden. Wir sind ja nicht Juden gewesen, sondern außerhalb des Judentums aufgewachsen und haben den Glauben dann nicht direkt über Paulus, aber über die Personen, die Paulus gesendet hat, bekommen und der hat sich bei uns dann auch ausgebreitet. Es ist also etwas Wichtiges, dass Paulus als Missionar sozusagen den Glauben fast bis ans Ende der Welt weitergeführt hat. Und es ist gut, ihn zu feiern. Ich habe schon den 29. Juni als Hochfest von Petrus und Paulus genannt, wo man auch Paulus ganz besonders feiern kann. Und man kann ihn auch in der Bekehrung feiern. Es wird ein zweites Fest von Paulus gefeiert am 25. Januar, die Bekehrung des heiligen Paulus, wo er sozusagen um 180 Grad sich Christus zuwendete, den er vorher verfolgt hat. Und das ist auch für uns immer wieder das Zeichen der Herausforderung. Ich soll mich Christus zuwenden können, auch wenn ich ihn vielleicht nicht immer ernst genommen habe in meinem Leben. Er gehört sozusagen zu meinem Leben dazu und kann mich auch provozieren, wie er Paulus in einem Moment provoziert und in einem Moment eigentlich zu sich selber hin bekehrt hat. So wünsche ich Ihnen von Herzen eine gute Zeit auch im Gedenken an Paulus, im Lesen vielleicht auch der Briefe des heiligen Paulus im Neuen Testament. Und wir wollen Gott so um seinen Segen bitten, dass er auch mich in meinem persönlichen Leben begleitet, wie er Paulus begleitet hat. So bitten wir dich, Gott, dass wir unser Leben jetzt und immer wieder vor dich bringen können, damit du mich wandeln kannst, mein Leben erneuern kannst und ich so von dir verwandelt und völlig innerlich erneuert werden kann, damit ich die Freiheit des Evangeliums mit neuer Freude erfahren darf. Und so segne euch auf die Fürsprache des heiligen Paulus, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Lieber Pater Paul, schön, dass Sie einen Moment Zeit für uns gefunden haben und mit unserem großen Apostel Paulus unterwegs waren. Mit Ihren Gedanken und Auslegungen haben Sie uns ganz neue Aspekte des heiligen Paulus erschlossen und uns auch motiviert, dass wir auf Paulus hören, weil er mit uns reden möchte. Vergelt's Gott, lieber Pater Paul, und wir wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz und natürlich auch der ganzen Gemeinschaft. Möge Ihr Namenspatron, der heilige Paulus, Sie in Ihrem priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn immer wieder mit viel Freude, Segen und in der Verkündigung des Wortes stärken. Deo gratias.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen auch die eigene Berufung zu entdecken, wie Paulus sie entdecken durfte.
Herzlichen Dank. Paulus will mit uns reden. Das war das heutige Thema mit Pater Paul Zahner. Diese Sendung ist sicher lohnenswert, nochmals anzuhören unter Podcast. Und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Radio Gloria ein rein spendenfinanziertes Radio ist und daher sind wir sehr dankbar für eine Spende und noch viel wichtiger ist das Gebet für unser Radio und für unsere Zuhörerschaft. Vergelt's Gott! So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen und mit dem weiteren Programm viel Freude und geistlichen Gewinn. Ihre Andrea Marti.